Jana, das ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, aus dem wunderschönen Hannover, da wo man das perfekte Deutsch spricht, angeblich. Ich wohne aber schon seit 10 Jahren in Darmstadt. Bin hier runtergekommen, habe hier 2 Jahre bei Jugend für Christus ein FSJ, ein Jüngerschaftsjahr gemacht. Habe dann hier studiert in Darmstadt Architektur, habe einen Bachelor in Architektur gemacht und bin dann aber einen anderen Weg gegangen, bin nämlich in die Kirchengründung gegangen, habe Theologie studiert im Master in England und bin seit fünf Jahren, jetzt mittlerweile schon, oh, die Zeit vergeht echt, seit 5 Jahren in Darmstadt als Pastorin tatsächlich bei Kirchenaktion tätig. Also Pastorin und Gemeindegründerin. Man sieht mir das nicht so an, aber ich habe schon einige graue Haare, denn diese Arbeit ist manchmal doch auch sehr herausfordernd. Und ich wurde gebeten, heute Abend zum Thema Christsein, meine Gaben entdecken und einsetzen zu sprechen. Ihr habt verschiedene Bausteine und die nächsten Wochen werdet ihr euch mit diesem Thema mehr und mehr beschäftigen. Und ich muss ehrlich sein, das war erstmal gar nicht so einfach für mich, denn ich bin so ein Mensch, so beim Thema Gaben habe ich erstmal so Assoziationen, wo ich denke mir so, okay, Gaben, ja. Also irgendwie in meinem Leben habe ich schon viele so Tests machen müssen, ja, auch mein Arbeitgeber, bevor ich angefangen habe. Ich muss so 30 Seiten ausfüllen, was ich denn für Gaben habe und wo denn so der richtige Platz für mich in meinem Leben ist und wie ich das am besten einsetzen kann. Und wahrscheinlich geht's euch so ähnlich bei dem Begriff Gaben. Was heißt das eigentlich alles? Und ich gebe euch schon mal einen kleinen Teaser. Ich werde heute Abend nicht hauptsächlich über das klassische Thema Geistesgaben sprechen, denn ich habe mir gedacht, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich komme. Ja, immer wenn man irgendwo neu zu Gast ist und dann gleich mit so einem heikligen Thema mit der Tür ins Haus fällt, dann kann man sich auch unbeliebt machen. Aber ich habe mir gedacht, Gaben, das ist ein Thema, was uns irgendwie alle doch betrifft. Und es gibt doch so verschiedene Methoden, das herauszufinden, worin sind wir eigentlich gut. Das geht schon in der Schule los, wenn man dann so ein Zeugnis bekommt, dann steht da drinnen, ja, Jana war gut da drin, also in der Grundschule bei uns war das so. Dann hat man gesagt, ja, die konnte gut malen oder keine Ahnung, ich weiß er selber nicht mehr genau, was da drinnen stand. Aber irgendwie lernen wir schon im jungen Alter oder wenn wir aufwachsen, uns zu hinterfragen, was sind eigentlich Gaben? Unsere Gaben, worin sind wir gut? Und gerade als Christen ist das, wie ich gerade schon erwähnt habe, ein Thema, was uns ja immer wieder auch begleitet. Die Frage, was sind die Gaben, was sind unsere Talente und vor allem auch, was ist die Berufung in unserem Leben? Und aus meiner sehr kurzen Erfahrung als Pastorin oder diejenigen, die schon im geistlichen Dienst unterwegs sind, habe ich so viele Menschen kennengelernt, die an diesen Fragen echt verzweifeln. Die sich fragen, was kann ich gut, wo ist mein Platz, was ist meine Berufung und dabei nicht nur verzweifelt, sondern auch ziemlich viel Geld ausgegeben haben für irgendwelche Bücher und Ratgeber und Tests. Ich habe mir mal so aus Scherz und weil ich es immer ganz lustig finde, eher witzig in so eine Predigt zu starten, habe ich mir mal die Mühe gemacht und aus all den Tests und Kategorisierung, die ich so in meinem Leben gemacht habe, euch eine kleine Intro zu schreiben. Und ich werde die jetzt mal vorlesen, einfach mal, um zu hören, was ich so über mein Leben in den ganzen Dingen schon rausgefunden habe. Also, hallo, ich bin Jana. Ich bin eine ausgeprägte cholerische Person, die einen sehr extrovertierten Hang dazu hat, idealistisch und reaktiv durchs Leben zu gehen. Ich liebe das Risiko, ich habe viele Freunde, allerdings eher oberflächliche Beziehungen und habe einen Drang dazu, alles kontrollieren zu wollen. Meine ausgeprägten Talentschwerpunkte sind strategisches Denken, viel Reden, was als kontaktfreudig bezeichnet werden könnte, meine praktische und pragmatische Art, Dinge umzusetzen, mein nicht zu kleines Selbstbewusstsein und noch mehr Reden, was man auch als Kommunikationsfähigkeit sehen kann. Im christlichen Kontext scheine ich eine ziemliche Ausprägung im Bereich Leiterschaft, Ermahnung, was übrigens meine Lieblingsgabe ist, und der Ermutigung. Interessanterweise ist die Ausprägung als Pastorin und als Hirte so mittelmäßig bei mir. Mensch, hätte ich mal auf dem Berufstest in der Schule gehört. Außerdem überzeuge ich meine Mitmenschen gern von meinem Standpunkt und tue mich schwer in Prozessen, die präzise sein sollten und mich intellektuell fordern. Wenn man mich mit einer biblischen Person vergleichen müsste, dann wäre ich wie Moses mit einem Hauch von Aaron. Kurz, ich bin der Niner-Typ, also der Nummer-Typ 9, den man als The Maverick betiteln würde, was übersetzt so viel heißt wie Querdenker, Einzelgänger, Außenseiter, Eigenbrödler oder mutterloses Kalb. Ja, also das ist so mal kurz zusammengefasst, was ich aus all den Jahren, wo ich mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten auf etwas natürlich ironische Art und Weise auseinandergesetzt habe. Aber ich muss ehrlich sein, viele dieser Aussagen stimmen schon auch irgendwie überein mit meiner Persönlichkeit. Und ich meine, dafür sind diese Tests und diese Gabenprofile ja auch irgendwie da. Aber es geht ja nicht nur darum, zu wissen, wer bin ich, sondern es geht ja auch bei diesen Gaben herauszufinden, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie erklärt es sich, warum ich vielleicht so handle, wie ich handle oder warum ich so reagiere auf gewisse Dinge? Aber solche ausformulierten Ergebnisse oder Dinge können uns auch ziemlich schnell in unserem Alltag bestimmen und hemmen. Das gilt nicht nur für Dinge, die wir über uns selber denken, aber auch über das oder das, was andere Menschen über uns und unsere Fähigkeiten sagen. Wie oft habe ich in meinem Leben schon festgestellt, dass irgendwann mal irgendjemand irgendwas über mich, meine Persönlichkeit und mein Glaube gesagt hat, was für mich sehr nah beieinander liegt? Und tief in meinem Unterbewusstsein ist es so, hat sich das so festgesetzt, dass es sich mich einfach beeinflusst hat, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Ich gebe euch ein ganz kurzes persönliches Beispiel. Ich habe eben gesagt, dass ich seit 5 Jahren als Pastorin oder im pastoralen Dienst tätig bin. Und diese Entscheidung, das zu tun, das war für mich ziemlich herausfordernd und eine ziemlich lange Entscheidung. Es hat über ein Dreivierteljahr gedauert. Ich habe schon Theologie studiert, weil ich wusste, ich wollte unbedingt mich mehr mit der Bibel auseinandersetzen. Aber die Entscheidung, wirklich Pastorin zu werden, das hat mich ganz lange Zeit gekostet. Und warum? Ich bin nicht so klassisch christlich aufgewachsen, was sehr schön ist. Ich bin in einer Ekklesia-Gemeinde aufgewachsen, aber nicht von Kind auf, sondern ich bin als Teenager Christ geworden. Und wie das so ist, wenn man so irgendwie die Hälfte seiner Kindheit nicht diese klassischen christlichen Werte vermittelt bekommt, war es immer wieder so, dass wenn ich in der Kirche gegangen bin und eben ich war, bin ich mit meiner lauten und manchmal auch provokativen Persönlichkeit, ich immer wieder gemerkt habe, dass ich irgendwie angeeckt bin. Dass Menschen mich immer wieder zur Seite genommen haben, gesagt, ja, Jana, ja, es ist ja schön, dass du das so sagst oder so denkst, aber entspann dich. Und immer wieder kam es so Situationen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, dass ich so das Gefühl hatte, boah, irgendwie passe ich da nicht so rein in diesen christlichen Club. Und es hat sich bei mir festgesetzt, gar nicht bewusst. Und doch bis zu einem Tag, als ich diese Entscheidung treffen musste, dachte ich irgendwie so, na, ob das so eine gute Idee ist, jemanden wie mich auf die Bühne zu stellen und zu Menschen predigen zu lassen? Irgendwie scheine ich nicht so, ja, dazuzugehören oder da reinzugehören. Und wisst ihr was? Ich bin Gott so dankbar, dass er in dieser Situation zu mir gesprochen hat und mir ganz klar gesagt hat, Jana, nein. Egal, ob du denkst, dass deine Gaben und deine Fähigkeiten dich dazu befähigen, oder nicht, ich möchte, dass du diesen Weg gehst. Deshalb möchte ich euch heute Abend vor allem ermutigen. Und zwar möchte ich euch als allererstes mitgeben, egal wie du da sitzt und was du denkst, was du kannst oder was du nicht kannst, was du denkst, was deine Gaben und Fähigkeiten sind, was du tun solltest oder was du nicht tun solltest, lass dich niemals davon abbringen, Gottes Stimme zu folgen und das, was er in deinem Leben gesagt oder wo er dich zu berufen hat, auszuüben. Jeder von uns hat Gaben und Talente und ich denke, das ist die Frage, was das ist, ist das eine. Aber die entscheidende Frage für mich heute Abend ist nicht, was ist deine Berufung oder deine Gabe, sondern wie kannst du deine Berufung, deine Begabung ausleben? Jetzt könnte ich eine Predigt komplett zu dem Thema Berufung halten, das möchte ich nicht, aber ich möchte ein Zitat bringen von meinem absoluten Lieblingsautor, Shane Claiborne, kann ich nur jedem empfehlen, ist ein richtig, er ist leider Amerikaner, aber er hat echt ein paar gute Sachen geschrieben. Und zwar sagt er Folgendes, ja, er sagt, die Berufung jedes Menschen ist die gleiche. Gott und unsere und da seine Mitmenschen zu lieben, mit unserem ganzen Leben, unseren ganzen Talenten und unserer ganzen Berufung beziehungsweise unserem Beruf. Also wie setzen wir das, was Gott uns anvertraut hat, am besten ein? Diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, wie setzen wir das ein? Nicht nur bei uns zu Hause, wie nicht nur hier in unseren oder in euren Gemeinderäumen, sondern auch in eurem Alltag, bei Freunden, in der Welt. Wie können wir unsere Gaben und Talente, die Gott uns eingegeben hat, für andere Menschen einsetzen, um sie zu lieben und ihnen zu dienen? Ich habe zwei Beispiele mitgebracht oder biblische Geschichten, Geschehnisse mitgebracht, die ich mir etwas genauer mit euch angucken möchte, um euch dort ja einfach mitzugeben, wo ich für mich Antwort gefunden habe. Das erste Beispiel ist eine Begebenheit, die lesen wir nach in Lukas 5, 1 bis 11. Und ich habe das nicht mitgebracht, sondern ich erzähle euch das einfach nur, sonst wird es zu lang. Nämlich ist diese Begebenheit die Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Geschichte. Jesus kommt an den See Genezareth und steigt in das Boot von Petrus. Petrus und die Männer, die auf dem Boot waren, haben die ganze Nacht gefischt und haben nicht einen Fisch gefangen. Die waren richtig frustriert und abgenervt. Und dann steigt Jesus zu ihnen ins Boot und sagt, hey, lasst uns doch mal bitte ein Stück rausfahren. Und während sie so dort auf diesem See fahren, schippern, sagt er zu ihnen, schmeißt die Netze raus. Ich lese es einmal, wie Petrus darauf reagiert hat. Petrus sagt im Lukas 5, Vers 5, sagt er, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Rein menschlich und fachlich war das einer der dümmsten Vorschläge, die Jesus je machen konnte. Nicht, dass Jesus das nicht wusste. Aber, denn es war, glaube ich, schon am Morgengrauen und normalerweise muss man irgendwie nachts fischen. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber Jesus wusste ganz genau in dem Moment, als er sie aufgefordert hat, die Netze nochmal rauszuwerfen, dass es eigentlich sinnlos war. Und doch tun sie es. Denn Petrus sagt, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Er hört, was Jesus sagt und er tut es. Er tut es. Er ist gehorsam. Und was passiert? Sie machen den wahrscheinlich größten Fang ihres Lebens. Sie müssen noch ein anderes Boot dazu holen, das ihnen hilft, die Fische rauszuholen. Und Petrus sieht oder erkennt Jesus, weiß, wer er ist, kniet vor ihm nieder und sagt, ich bin nicht würdig, ich bin schuldig. Und Jesus sagte, ich fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Der Moment, wo Jesus Petrus beruft. Jesus fragt nicht nach Petrus' Gaben und seinen Fähigkeiten und was der so kann. Er will nicht wissen, ob Petrus denkt, dass er als Menschenfischer sich eignet, ob er dafür richtig ausgestattet ist, ob er dafür das richtige Studium gemacht hat. Es ist Jesus egal. Jesus interessiert einfach nur eins, nämlich ist Petrus gehorsam in diesem Moment. Und Petrus ist gehorsam. Er wirft die Netze aus und Jesus lädt ihn ein, ihm nachzufolgen. Klingt doch eigentlich erstmal ganz simpel, oder? Ich habe euch noch eine zweite Geschichte mitgebracht und die würde ich auch gerne mit euch lesen, Stück für Stück. Da geht es nämlich auch darum, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut. Und zwar lesen wir, dieses ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, in Matthäus 25 ab Vers 14. Ja, sehr gut. Die netten Techniker haben das für mich noch arrangiert hier. Ein Mann, der in ein anderes Land reisen wollte, rief seine drei Knechte zu sich. Jeder der drei übergab er einen Teil seines Besitzes. In der Bibel finden wir oft dieses Wort Talent. In dem Kontext meint es Geld, aber wir reden mal von Talent, nicht nur heute von Geld, sondern auch mal von Gabe. Ja, brauche ein bisschen Kreativität von euch. Er gab also 5 Talente an den ersten, 2 Talente an den zweiten und 1 Talent an den dritten. Was machen die Knechte mit dem, was dieser Herr, dass er das ganze Geld, sein Reichtum, das, was ihn ausmacht, was er ihnen quasi anvertraut? Wir lesen weiter ab Vers 16. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere oder weitere 5 Talente. So auch der zweite Empfang hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Zwei dieser Knechte nehmen das Geld und fangen an, das Geld zu investieren. Heute würde man vielleicht sagen, sie hätten es irgendwie angelegt, Aktie, Börse, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Damals vielleicht in Ziegen, Schafe, vielleicht was weiß ich, was sie damit gemacht haben, ist auch nicht so wichtig. Was wir in diesem Gleichnis sehen, und das gibt's nochmal im Lukas-Evangelium, und da steht es in Vers 13 nochmal anders formuliert, da steht nämlich, dass der Herr zu ihnen sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also er vertraut ihnen etwas an und sagt ihnen, hier, ich gebe euch etwas, ich gebe euch ein Talent, eine Gabe, handelt damit. Interessant ist, wenn wir ganz am Anfang der Bibel gucken, steht nämlich in 1. Mose 1, Vers, ich weiß gar nicht, welcher Vers es ist, aber ganz am Ende vom Kapitel 1, wo Gott den Menschen geschaffen hat, sagt Gott, ich gebe euch die Erde, um darüber zu herrschen. Man kann das auch mit dem Wort verwalten übersetzen. Und als ich diese Stelle oder diese Geschichte gelesen habe, ist mir das gleich eingefallen, wie Gott zu uns von Anfang an gesagt hat, ich gebe dir etwas, kümmere dich drum, verwalte es. Und so sehen wir hier, dass zwei dieser Knechte genau dies tun und der dritte nimmt das Geld, gräbt ein Loch und versteckt es. Wir lesen weiter. Nur nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniger warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hat und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniger warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du dein wieder. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechsler gegeben haben, und wenn ich käme, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihr nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt wurde. Von dem, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis. Das wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also, ich finde, das sind ziemlich harte Worte, wenn man das mal so liest. Wir wissen nicht so genau, ob dieser dritte Knecht vielleicht ein bisschen faul war. Er sagt, hey du fauler Knecht, wir wissen es nicht. Aber was wir hier aus diesem Text herausfinden und lesen, ist, dass dieser Mensch, dieser Knecht Angst hatte. Er hatte Angst vor seinem Herrn, der ziemlich streng und auch irgendwie ziemlich hart war anscheinend. Er hatte Angst vor der Reaktion und der Konsequenz, dass wenn er das Geld, das, was er ihm anvertraut hat, wenn er das benutzen würde und verlieren würde oder versagen würde, wie würde sein Herr dann auf ihn reagieren? Ehrlich gesagt, ich kann diesen Knecht sehr, sehr gut verstehen. Stellen wir uns mal kurz vor, plötzlich kriegen wir Verantwortung, die wir so noch nie hatten. Plötzlich haben wir eine Menge voll Geld und wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Also es wäre schön, aber das ist jetzt nicht realistisch, ich weiß. Aber stellen wir uns mal vor, oder vielleicht auch etwas anderes an Verantwortung. Wir bekommen auf der Arbeit ein Projekt, was alles Neue, was wir noch nie gemacht haben, abverlangt. Wir kriegen Verantwortung in der Familie, wenn man ein Kind kriegt oder so. Das ist, glaube ich, wahnsinnig viel Verantwortung. Ich habe keine Kinder, aber ich habe immer meinen Respekt vor den Leuten, die Kinder kriegen, weil ich denke so, krass, ich bin verantwortlich für einen Menschen und was aus diesem Menschen wird. Vielleicht ist es aber auch Verantwortung in Gemeinde. Ich meine, ich weiß, bei euch ist jetzt gerade niemand hier, der die Rolle des Pastors ausfüllt. Das bringt Verantwortung mit. Verantwortung für einzelne Personen. Wie gehen wir damit um? Vielleicht wissen wir nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Und mir geht das oft so. Ich immer wieder in meinem Job, in meinem Alltag, werde ich vor Dinge, Situationen gestellt. Ich bekomme Verantwortung. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umzugehen habe oder wie ich das am besten zu Gottes Ehre einsetzen kann. Denn das ist ja das, was wir wollen und das, was wir uns auch wünschen. Und deswegen, anstatt Fehler zu machen, machen wir was? Wir graben ein Loch und schmeißen das, was wir bekommen, hinein und vergraben es und ignorieren es. Wir nehmen das, was Gott uns anvertraut oder wenn wir mit diesem Wort aus Mose übersetzen, was wir verwalten sollen, dann vergraben wir es, damit wir uns nicht die Blöße geben müssen vor uns, vor anderen und vor Gott, wenn wir Fehler machen oder wenn wir versagen. Und deswegen erzählt Jesus diese Geschichte vom Gleichnis. Nicht, damit wir wissen, wie, dass es um Erfolg geht, sondern und darum geht, das, was wir zu bekommen, groß zu machen und erfolgreich zu sein und zu vermehren. Ich denke, es geht hier vor allem darum, dass der dritte Knecht ungehorsam gegenüber Gott war. Er hat etwas bekommen, ein Geschenk, und anstatt damit zu arbeiten und Gott zu ehren, macht er die Augen zu. Ich glaube, das ist ein Bild, was wir persönlich in unserem Leben auf das, was wir bekommen, unsere Gaben und Talente und unsere Berufung eins zu eins übertragen können. Jeder, der von euch hier heute Abend sitzt, hat Gaben und Talente, Fähigkeiten und Ressourcen als Geschenk von Gott bekommen. Und einige werdet ihr mit Sicherheit sehr gut verwalten in eurem Leben. Und andere ignoriert ihr. Sicherlich. So wie ich das auch tue. Das ist menschlich. Vielleicht tun wir das, weil wir Angst davor haben, was passiert, wenn wir versagen. Vielleicht tun wir es auch manchmal aus Trotz. Vielleicht aber auch aus vorgeschobenen Zeitmangel. Oder weil wir wissen, dass wenn wir unsere Gaben und Berufung ausleben, dass das oft unangenehm und herausfordernd sein kann. Es gibt viele Ausreden und es gibt viele Ängste und die sind auch alle nachvollziehbar und menschlich. Aber wenn wir wirklich sagen, dass wir Nachfolger Jesus Christus sind, dann lasst uns nicht uns abhalten davon, unsere Gaben auszulegen. Kennt ihr dieses Sprichwort, wenn man sagt, mit großem Talent kommt große Verantwortung? Und ehrlich gesagt, wir haben die volle Bandbreite von Gott an Gaben und Talenten in unserem Leben bekommen. Jeder von uns, in unserem individuellen Persönlichkeit, wie er uns gemacht hat, die ganze Schöpfung, wenn wir uns alles angucken, da steckt so viel Potenzial drinne. Aber das bedeutet auch, dass wir diese Verantwortung haben und dass wir uns überlegen müssen, entscheiden müssen, wie gehen wir damit um. Wir müssen sie bewusst annehmen und Gott gegenüber gehorsam sein, indem wir sie ausleben. So wie diese beiden Knechte hier in diesem Gleichnis. Und so hat es, wie Petrus es auch getan hat. Ich erzähle euch ein Geheimnis. Der Petrus ist mein absolutes Vorbild in der Bibel. Ich liebe es, über Petrus zu sprechen. Einfach, weil er eine krasse Persönlichkeit war. Der war auch ein bisschen cholerisch. Der hat auch ein bisschen einen an der Klatsche. Aber wenn ich mir Petrus angucke und was der so in der Bibel erlebt hat, Mensch, der Typ hat's echt oft versemmelt. Der ist wirklich oft den Vogel abgeschossen. Und in diesem Moment, wo Jesus ihn eingeladen hat und gesagt hat, komm, folg mir nach, du sollst in Zukunft Menschen fischen, da hatte der wahrscheinlich null Ahnung davon, was auf ihn zukommt. Und ich denke auch, dass es gut so war und dass Jesus das auch ihm nicht erklärt hat. Aber was dieser Mann hatte, Petrus und auch diese zwei Knechte hier, waren Mut und Gehorsam. Der Moment, wenn Petrus aufs Wasser steigt, ihr kennt die Geschichte sicherlich, und plötzlich absäuft. Der Moment, als er Jesus dreimal verrät. Es gab viele Situationen, wo er einfach unüberlegt gehandelt hat und wo er auch Angst hatte. Und trotzdem, immer wieder, ist er gehorsam und folgt Jesus. Und dadurch bringt Jesus ihm nicht nur Verständnis entgegen, sondern noch viel wichtiger Gnade. Er bringt ihm die Gnade entgegen und sagt, Petrus, auch wenn du es versemmelt hast, egal. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir das, was wir von Gott gegeben bekommen, und wir das für ihn zu nutzen, wenn wir damit versagen. Wir reihen uns damit in die Geschichte der Menschheit ein, wenn wir in die Bibel gucken. In der Bibel, ja, das sind irgendwie alles Helden und gleichzeitig sind es alle Menschen, die versagt haben, die Fehler gemacht haben, die nicht perfekt waren, die nicht prädestiniert dafür waren, für das, was sie getan haben. Und das macht's doch irgendwie wieder so schön, um das heute auf unser Leben zu übertragen. Deswegen das Wichtigste bei all dieser Frage, was sind unsere Talente, ist, wie wir damit umgehen. Nämlich, dass wir gehorsam sind und Jesus nachfolgen. Wie das im Konkretfall aussieht, ja, das ist euch überlassen. Da könnt ihr kreativ werden. Egal, ob wir uns vielleicht hinterfragen, ob wir die Richtigen dafür sind. Egal, ob wir Ängste haben davor, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe gestern, war ich im Kino und da habe ich einen Film gesehen, der mich zutiefst bewegt hat. Der Film heißt Just Mercy. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Ganz toller Film. Es geht darum, dass ein junger Mann, der schwarz ist, als Anwalt in Alabama in den Todestrakt geht, um dort mit allen schwarzen Verurteilten zu sprechen, die quasi die Todesstrafe erwarten. Und es spielt zu der Zeit, wo das gerade noch so war, dass viele Menschen einfach aufgrund dieser Hautfarbe verurteilt wurden. Und dieser Mann hat quasi die Gabe, hatte das Glück, der konnte in Harvard studieren, hatte einen guten Abschluss. Und die Leute haben ihn ausgelacht oder beziehungsweise seine Familie hatte Angst um ihn, weil er nach Alabama gegangen ist, um für diese Menschen einzustehen. Weil sie wussten, dass es nicht einfach für ihn wird. Doch was hat er gemacht? Er hat diese Gabe bekommen, das, was Gott ihm gegeben hat. Und er ist zu diesen Menschen hingegangen und egal, was passiert ist, er hat für diese Menschen gekämpft. Er ist für diese Menschen eingestanden, weil sie es selber nicht konnten. Das ist ein extremes Beispiel, ich weiß, aber so gibt es immer wieder in unserem Leben Punkte, Bereiche und auch Menschen, wo es genau uns mit dem, was wir können, was wir vielleicht gelernt haben, wer wir sind, genau so wie wir sind, gebraucht werden. Es geht darum, dass wir die Talente und Gaben, die wir von Gott bekommen, einsetzen mit Verstand, mit unserem Herzen und all das, was uns ausmacht. Und dabei ist es nicht vordergründig, wo das genau ist, ob das in der Familie, bei Freunden, in der Gemeinde oder auch in der Welt ist, die, wenn wir mal ehrlich sind, so ungemütlich ist und so tief, finster und verzweifelt. Ich möchte euch heute Abend einladen, ich komme zum Schluss. Ich möchte euch einladen, konkret mal darüber nachzudenken, wo sind in eurem Leben Gaben, Potenziale, die vielleicht noch versteckt sind oder die ihr vielleicht zurückhaltet, die ihr verbuddelt habt, oder die ihr vielleicht ignoriert. Es gibt Menschen, die genau auf euch warten, die genau darauf warten, dass ihr ihnen begegnet, dass ihr zu ihnen sprecht, dass ihr sie ermutigt. Und es gibt so viele Bereiche, wo Gott uns jeden hinstellt, damit wir ihn ehren können und vor allen Dingen seine Liebe verkünden können. Ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, was es heißt, gehorsam zu sein und Jesus nachzufolgen, indem wir das tun. Und ich weiß, wir werden gleich Abendmahl haben und bei uns ist in der Kirche immer so, wenn wir Abendmahl feiern, ja, wir tun das, weil wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, aber wir tun es auch immer wieder, um neue Entscheidungen zu treffen. Deswegen hoffe ich, dass es okay ist, wenn ich euch einlade, dass gleich, wenn ihr das Abendmahl nehmt, bewusst diese Entscheidung zu treffen, egal wo Jesus euch hinstellt, egal wo Jesus euch herausfordert aufs Wasser, dass ihr die Entscheidung für ihn trefft und dafür, dass ihr ihm gehorsam folgt. Zum Abschluss würde ich noch kurz beten. Gott, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt, danke dir für diese Gemeinde und ja, für ihre Vision und für ihre Treue. Danke dir, dass so viele Leute einfach festhalten und hier die Fahne hochhalten und einfach deine Kinder sind. Dass sie rausgehen, dass sie ja einfach dir mit ganzem Herzen nachfolgen und dienen wollen. Und ich bete wirklich für jeden Einzelnen. Du kennst uns, du weißt, wie es in uns aussieht, du weißt, wo wir vielleicht Potenzial haben, was wir noch zurückhalten. Du kennst die Gründe, warum, du weißt, wenn es Ängste sind, du weißt, wenn es vielleicht eine Entscheidungssache ist. Und ich bete wirklich, dass du uns anrührst und dass du uns zeigst, wo genau du uns haben willst, wo wir das ausleben können und wo wir das verwalten können, was du uns geschenkt hast. Segne den Armen. Amen.